Zu Unpack Your Docker for a Great Good. Ich erkläre gleich noch, warum der Titel lustig ist. Vielleicht erstmal, was erzähle ich euch heute? Ich gebe euch eine kleine Docker-Einführung, dann machen wir ein bisschen Ökosystemanalyse und dann gucken wir uns an, was können wir daraus denn wirklich mitnehmen, so als handfeste Take-Home, würde man jetzt sagen, in der Corporate-Welt. Wer bin ich? Ich bin Jan Faurin, ich bin Masterstudent und mache in meiner Freizeit und beruflich Infrastruktur und Betrieb von diversen IoT-Lösungen und diversen IoT-adjazenten Lösungen, modernisiere Infrastruktur von Firmen, hauptsächlich produzierendes Gewerbe. Das heißt, ich habe da schon relativ viel Berührung mit und Docker ist auch irgendwie was, wo ich so daily mit arbeite eigentlich. Ihr könnt mich erreichen unter corgijan.dev bzw. jan.faur.in. Das habe ich nur reingeschrieben, weil ich die Domain habe und das echt lustig fand, dass ich die bekommen habe. Und sie kostet mich 7 € im Jahr. Und ich genieße das jedes Mal, wenn ich das irgendwo draufschreiben kann. Hier ist auch die Erklärung, wenn ich so ein Stück zur Seite gehe, warum das lustig ist. Es gibt ein Buch namens Learn Your Haskell for a Great Good. Dementsprechend Unpack Your Docker for a Great Good. Und ich hoffe, wir nehmen auch ein bisschen was mit. Was machen Sie hier? Beziehungsweise was machen wir hier überhaupt? Wir gucken uns ein bisschen an, wie die Software Supply Chain von Docker sich verhält, wie das Ganze aussieht, weil ich habe in vielen Gesprächen mit Entwicklern mitbekommen, dass viele da relativ unsensibel mit umgehen, dass die Supply Chain, was Programmiersprachenökosysteme angeht, oft sehr gut bekannt ist und auch das Tooling dafür bekannt ist und auch bekannt ist, was da alles mit einhergeht. Aber dann wird halt diese super gut gepackagte Software genommen und irgendwo auf einen Docker geworfen und keiner kümmert sich da jemals mehr drum. Und das möchte ich so ein bisschen verhindern hier. Ich hoffe, wir lernen ein bisschen was über Docker. Und vielleicht lernen wir auch noch ein bisschen was an Best Practices. Und eventuell sehen Sie auch ein paar Bilder meiner Corgis. Die habe ich ein bisschen mit reingestreut, einfach um ein bisschen was zum Gucken zu haben auf den Folien. Einführung. Was ist Docker denn überhaupt? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man so ein bisschen bei Null startet. Das heißt, wenn das ein bisschen zu viel ist, muss man jetzt einfach mal durch. Docker ist im Prinzip eine Art Virtualisierungstechnologie, das Ganze in Anführungszeichen, weil es ein bisschen was anderes macht. Es verhält sich aber fast so wie eine virtuelle Maschine, aber dafür benutzt Docker Primitiven im Linux-Kernel, um diese Abstraktion virtuell herzustellen und nicht Hardware zu emulieren. Das heißt, ich habe praktisch so meinen eigenen Kernel-Space, in dem ich laufe, habe dann aber keine unterliegenden Hardware, die ich accessen kann. Und das Ganze ist so ein bisschen aus der Idee entstanden, dass man dieses Works-on-My-Machine-Problem umgehen möchte beziehungsweise dagegen arbeiten möchte. Das heißt, Docker hat dann irgendwie so eine abstrahierte Sicht auf das System und da wird dann die Applikation drin laufen gelassen. Das heißt, wenn ich jetzt eine JVM oder ein Nginx oder irgendwas starten möchte, dann möchte ich das nicht auf meinem Host-System haben, sondern so ein bisschen abgekapselt und vielleicht einfach nur den Network-Traffic rein- und rausleiten. Docker hat dann diese Spezifikation, wie man das Ganze runterschreibt, irgendwann an die Open Container Initiative weitergegeben und daraus ist dann dieses OCI Image Format irgendwann mal entstanden, so vor knapp 10, 12, 15 Jahren. Ich habe hier noch ein kleines Schaubild, ich glaube, das kann man auch ganz gut erkennen. Wir haben einen großen Linux-Kernel und da laufen so kleine Wale drin. Docker hat als Logo einen Wal, deswegen sind das jetzt hier auch Wale auf der Folie geworden. Und man beschreibt das Ganze in einem sogenannten Docker-File. Und hier ist eigentlich besonders wichtig, dass man da oben sagen kann, ich möchte jetzt von einem bestehenden System erben. Und dieses bestehende System wird später noch wichtig in dem Talk. Aber hier ist es ein Ubuntu 22.04. Das heißt, ich fange jetzt an, meine Applikation zu packagen, ausgehend von einem Standard-Ubuntu-System. Und da fange ich dann an, irgendwie ein bisschen was zu installieren, irgendwie Cron zu installieren und ein paar Dateien irgendwie anzufassen. Das habe ich einfach jetzt aus meiner eigenen produktiven Umgebung genommen. Das heißt, das ist auch wirklich ein Docker-File, was in Produktion steht. Wichtig noch, um den weiteren Talk ein bisschen verfolgen zu können, Tags sind mutable. Das heißt, wenn ich so ein Docker-Image habe, dann habe ich auch so ein dahinterliegendes Image. Dieses Ubuntu jetzt hier, dieses 22.04, das muss nicht feststehen. Das heißt, wenn ich da irgendwie jetzt eine neue Version publische, Ubuntu bekommt ein Update, dann wird mein Vendor, der mir dieses Image zur Verfügung stellt, auch das Ganze dann unter dem gleichen Namen unter Umständen wieder veröffentlichen. So, aber wo kommt dieses Image denn jetzt her? Weil ich habe jetzt hier ja eigentlich nur so ein From Ubuntu stehen. Ich frage das jetzt einfach mal in die Runde. Weiß das jemand? Es geht ein Arm hoch. Sehr gut. Ja, bitte. von Docker Hub. Genau, das ist genau richtig. Das heißt, eigentlich ziehen wir hier nicht Ubuntu runter, sondern wir ziehen ein vorgefertigtes Image von docker.io/library/ubuntu2204. Das wird nur autovervollständigt. Das kann man konfigurieren, wo das herkommt. Die meisten, ich würde sagen, so gut wie alle Installationen tun das aber nicht. Und man hat dann ein Docker Hub Image. So. Kommen wir zum Thema. Sehr gut. Docker Hub. Docker Hub ist das Ökosystem, was dahinter steckt. Das stellt genau diese Images zur Verfügung. Beinhaltet, ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, 13 Millionen Images. Die vorherige Folie hatte 12 Millionen da stehen, weil mein vorheriger Wissensstand war 12 Millionen. Wir sind ganz knapp drüber. Jeder kann erstmal Images veröffentlichen und es gibt sogenannte Tiers. Das heißt, sind praktisch kleine Icons neben dem Namen. Das heißt, es gibt diese offiziellen Images, die man hier so installieren kann mit dem Ubuntu. Die sind dann in dem Library Namespace. Die heißen dann Official, wenn man drüber redet. Es ist aber eigentlich der Library Namespace. Und Community erklärt sich, denke ich, alleine. Das sind alle Images, die halt irgendwie aus der Community entstanden sind. Und dann hat Docker noch ein Verified-Tier. Das ist auch relativ interessant, weil es gibt keine wirklichen öffentlichen Informationen, wie dieses Verified-Tier denn überhaupt entstanden ist oder wo das herkommt und wofür das gedacht ist. Auf der Website von Docker steht, ja, kontaktieren Sie mal unser Sales-Team. Das heißt, wahrscheinlich ist das irgendwie, hat das was mit Geld zu tun? Ich weiß es nicht. Es könnte gut sein. Falls da jemand genauere Infos hat, bin ich offen für alles Weitere. Docker ist aber nicht der einzige Provider. Es gibt noch größere Quay.io, glaube ich, spricht sich das aus, von Red Hat. Es gibt aber tausende private Registries, wo jeder auch seine eigenen Images veröffentlichen kann. Merkt euch hier von der Folie bitte einfach nur, dass es offizielle Images gibt, dass es Community Images gibt und dass es Verified Images gibt. Es gibt noch ein paar andere Tiers, die habe ich jetzt hier, um das Ganze ein bisschen kurz zu halten, rausgelassen. Es gibt mittlerweile Docker-Hardened Images, es gibt so Open-Source-Sponsored-Tiers. Die sind aber jetzt erstmal nicht so fürchterlich wichtig für uns. Ich hoffe, man kann das noch vernünftig erkennen. Das sind jetzt einfach mal die Images, die ich jetzt auf der ersten Seite gefunden habe. Ich hoffe, ich habe hier einen Laser dran. Ja, habe ich. Hier links kann man einen Filter wählen, wenn ich jetzt bei Docker Hub mich mal durchfiltern möchte. Da kann ich auf Docker Hardened Images, Docker Official und so weiter und so fort mich einfach mal durchklicken und mal gucken, was so in den verschiedenen Tiers am Kräuchen und Fleuchen ist. Hier vielleicht mal zu sehen, hier ist Amazon Linux, das ist halt eine Linux-Distribution von Amazon. Hier ist Amazon Coreto, das ist eine Java-Distribution, wenn ich mich alles täusche, von Amazon. Und die kann man sich dann halt alle als Basis-Images nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Java-Applikation paketieren möchte, würde ich das wahrscheinlich hier auf so einer JVM-Basis machen. Das heißt, ich habe jetzt ein abstrahiertes Betriebssystem, auf dem dann die JVM läuft und da kann ich meinen Applikationscode drin laufen lassen. Das ist besonders schön für Web-Apps, wenn man das machen möchte. Man kann aber theoretisch eigentlich fast alles damit paketieren. Theoretisch sogar grafische Applikationen, wenn man das unbedingt möchte. Ja, jetzt nochmal eine ganz kurze Folie. Man könnte jetzt ja auch sich überlegen, ich möchte gerne Vulnerabilities da drin finden. Das heißt, ich scanne diese Images und gucke mir an, was für Pakete sind da installiert. Sowohl Operation System, OS-seitig, als auch applikationsseitig. Und das kann man dann zusammen vermengen und dann kann man finden, oh, hier sind sehr viele kritische Vulnerabilities in diesem Image. Machen tatsächlich auch die wenigsten. Und zudem können mittlerweile moderne Tools auch schadhafte Dateien via Hash in diesen Images finden. Das finde ich auch eine relativ coole Sache. Das heißt, ich habe so eine dreischichtige Security-Scanning-Phase da drin. Gängige Tools wäre zum Beispiel im Moment Trivy. Das habe ich ja tatsächlich auch viel benutzt. Gibt aber noch ein paar andere. Anchorage oder Anchor. Ein bisschen Publikumsinformation. Was fällt euch denn an diesem Image hier auf? So, das ist eins der Images, die mich darauf gebracht hat. Man könnte sich ja mal mit dem Ökosystem von Docker ein bisschen auseinandersetzen und hat relativ wenig Literatur dafür gefunden. Beziehungsweise ich habe relativ wenig Literatur dazu gefunden. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Hier unten sieht man, das sind 300 Pulls die Woche. Da oben sieht man Google, MySQL, ein Verified Publisher. Das ist ein MySQL-Server für Google Compute Engine. Ist ein Latest Tag dran. Ist ein Digest dran, hat so 100 MBs. Also nicht besonders klein, aber auch nicht besonders groß. Wie würdet ihr das bewerten? Würdet ihr diesem Image trauen?
Ich kann es mir nicht ausgeraten, aber ich kenne auf den Lars.
Ja, das ist tatsächlich so. Bitte?
Wiederholen bitte.
Okay, hier hat gerade jemand aus dem Publikum gesagt, man kann es gerade eben erkennen, last updated 10 years ago. Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass das niemand sieht, aber ja, die ersten Reihen haben mich da gekriegt. Das Image ist über 10 Jahre alt, mittlerweile 12,5 Jahre und das sollte man so überhaupt nicht installieren. Ist voller Vulnerabilities, hat aber erstmal einen gewissen, ich sag mal, ein Faktor, der das Ganze vertrauensvoll wirken lässt. Wenn da so ein Verified Publisher dran steht, da geht man ja von aus, das Image ist maintained, das ist irgendwie up-to-date und funktioniert. Wäre das euch aufgefallen? Vielleicht mal Hand hoch allen, denen das aufgefallen wäre. Also ich meine, wenn man es jetzt halt vor sich hat, ist es natürlich okay, es wäre einigen Leuten aufgefallen, einigen Leuten nicht aufgefallen. Gerade wenn man das halt auch einfach nur in einem Docker-File liest. Da steht ja nicht irgendwie last updated 10 years ago. Kümmert sich keiner drum. Das heißt, es gibt halt wohl anscheinend relativ viele Karteileichen. Beziehungsweise es gibt Karteileichen. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wie viele davon gibt es denn überhaupt. Vorher möchte ich noch mal so ein bisschen testen, wie eure Docker-Usage ist. Wer nutzt Docker denn produktiv im Betrieb? Ja, ich würde mal sagen, so ein knappes Drittel, vielleicht die Hälfte. Doch, die Hälfte. Wer baut Docker-Images regelmäßig neu, ohne ein neues Release dabei rauszubauen? Eins. Zählt Docker. Wenn du Rückfragen stellen musst, dann zählt's nicht. Wer baut Docker-Images neu, weil ein Basis-Image ein neues Release hat? Wow, das hätte ich nicht erwartet. Auch so 40% würde ich schätzen. Wer lockt Image-Versionen via Hash? Na, mehrere Leute heben die Hand und schütteln sie so. Ich zähle das mal dann als halbe Antwort. Ich würde so auf 20-30% schätzen. Interessant. Ja, kommen wir hinterher nochmal drauf. Was kann man denn jetzt machen, wenn man sich so diese Fragen gestellt hat? Das habe ich mir natürlich auch gemacht. Und ich habe gedacht, man könnte ja mal so eine kleine Metadatenanalyse machen und sich die Top 5000 Repositories auf Docker Hub angucken. Ich meine, habt ihr gerade gesehen, wie das aussieht? Das heißt, ich habe da mal eben irgendwie 120.000 Images runtergezogen, die Images dann nochmal mit Trivy durchgescannt. Das heißt, ich habe auch nur ein bisschen Traffic verursacht und habe dann eine Graph-Datenbank daraus gebaut, die annotierte Daten hatte. Das heißt, ich habe Metadaten, ich weiß, welches Image von welchem Image erbt. Das heißt, wenn da so Sachen wie Ubuntu 22.04 sind, dann sehe ich, dieses Image erbt von diesem Image und ich sehe sogar noch ein bisschen mehr. Ich sehe genau die Digests, von denen geerbt wird. Das heißt, wenn dieses Image nochmal neu publiziert wurde, dann sehe ich auch, dass da zwei verschiedene Versionen hinterstecken. Warum eine Graph-Datenbank? Das vereinfacht das Query-Schreiben einfach massiv. Ich habe dann hinterher die ganzen Vulnerability-Daten nochmal in die Graph-Datenbank als annotierte Daten praktisch reingezogen und da werden wir gleich so ein paar Queries und ein paar Graphen draus sehen. Die Fragen, die ich mir dabei hauptsächlich gestellt habe, wie sieht das denn so mit dem Blast-Radius aus? Gibt es Images, die besonders zentral sind? Die Intuition würde sagen, wahrscheinlich Alpine, wahrscheinlich vielleicht Debian, aber so wirklich Literatur dazu gab es nicht. Und können wir die Maintenance dieser Top 5000 Repositories denn irgendwie nachvollziehen? Und ist sie effektiv? So, ne? Nur weil Dinge gut maintained sind, heißt es ja noch nicht, dass es auch in Konsequenz weniger Vulnerabilities bedeutet. Das heißt, diese Fragestellungen sind jetzt auch mit dem Hinblick auf, können wir Vulnerabilities irgendwie verhindern? Und noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, zu der es auch keine Literatur gab. Wie viel besser ist Verified im Vergleich denn überhaupt zu Community? Ja, wie kommt man dahin? Ich habe... Das ist ein Worker, 25 Worker laufen lassen, die einmal alle Repos, die ich hatte, beziehungsweise alle Images in diesen Top 5000 Repositories runtergezogen haben. Das ist jetzt ein Screenshot eines Freundes von mir, der mitgerechnet hat. Es haben nicht alle Worker so viel verbraucht, aber insgesamt bin ich wahrscheinlich bei trotzdem 50 bis 70 Terabyte an Daten, die ich dann am Ende aus Docker Hub rausgezogen habe. So, wie sieht der Graph dann aus? Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich habe natürlich viel, viel mehr Images, viel, viel mehr Relationen da drin. Ich habe hier einmal ein großes Cluster aller Images, die irgendwie auf Debian basieren. Da in der Mitte ist ein Debian-Image. Das hier ist Ubuntu und das sind die Images, die auf Ubuntu noch weiterhin basieren, weil die natürlich dann auch irgendwo auf Debian basieren. Das habe ich jetzt nicht vernünftig rausgefiltert auf dem Bild, ist aber, denke ich, auch nicht so wirklich wichtig. hier nochmal gesagt, der Graph hier hat schon annotierte Vulnerability-Daten. Das heißt, ich kann so Fragen stellen wie, ja, kommen von hier die Vulnerabilities hier rüber und gehen die dann auch in die Images rein, die von Ubuntu erben. Ne? Kommen die aus Debian in Ubuntu und dann da. Ne? So, soweit verständlich? Es gibt nickende Leute, das heißt, ich bin schon zufrieden. Was haben wir denn so an Zahlen da rausgeholt? Wir haben 115.000, oder ich habe 115.000 Images knapp analysiert. Davon sind 3,3% Basis-Images und der Rest hat gar keine abgehenden Images, die ich hinterher Derivate genannt habe. 34% der Images sind Derivate von anderen Images. Da ist schon mal eine große Diskrepanz. Das heißt, ich habe schon mal die ersten Indizien für einen hohen Blastradius gefunden. 2,2% sind latest davon. Ich habe die ganzen historischen Daten genommen und dementsprechend dann auch Aussagen getroffen über historische Daten. Das ist nicht perfekt, wie ich das gemacht habe. Und 71% der latest Images haben kritische Vulnerabilities. Das fand ich schockierend unter den Top 5000 Repositories bzw. Top 115.000 Images. Ja, wie sieht das Ganze denn so an Basis-Images aus? Klar, das, ne, wir haben alle irgendwie eine Intuition, alle, die schon mal mit Docker gearbeitet haben, man kriegt irgendwie jedes Image doch irgendwie auch in der Alpine-Version. Das war uns klar, dass wir hier so viel haben. Das hier ist alles irgendwie so ein bisschen Neues, der einfach aus dieser Gegebenheit der Top 5000 Repositories rausgefallen ist. Aber man sieht, hier ist ein Debian, hier ist ein Python, da ist ein Busybox. Das macht alles schon irgendwie so ein bisschen Sinn. Würde ich sagen, oder? Nickt mal bitte. Dann ist gut. Ja, dann habe ich mir die Frage gestellt, werden denn Updates gemacht bei Derivaten und sollte man das machen? Ja, das hier sind kritische Vulnerabilities abgezeichnet. Ich habe praktisch ein Image, ein Derivat-Image und habe geguckt, wie sieht es hier aus, wie sieht es da aus. Und verbessert sich da was? Ich habe da jetzt nicht genau geguckt. Vielleicht wird da irgendwie im Derivat eine Vulnerability gefixt und hier kommt eine dazu. Und dann ergibt das wieder gleich viel. Ich habe das einfach numerisch gemacht, weil ansonsten wäre das wirklich relativ kompliziert gewesen. Das sind relativ große Datenmengen. Also diese Vulnerability-Daten sind alleine schon irgendwie etwas um die 200 Gigabyte an Daten und das entsprechend zu queryen ist auch ein gewisser Aufwand, der damit einhergeht. Man sieht, 58% sind verschlechtert, was erstmal schockierend ist, finde ich. 40% sind unchanged und ein paar gequetschte, kann ich hier leider gerade nicht lesen, sind verbessert worden. Wie ist denn die Verteilung von Vulnerabilities? Ja, hier vielleicht mal abgezeichnet sind die kritischen Vulnerabilities pro Image. Da muss man sich ein bisschen an gewöhnen, an diese Density Functions, die sind ein bisschen doof zu lesen. Aber hier unten sind die kritischen Vulnerabilities pro Image. Das heißt, wenn ich jetzt bei 10 gucke, dann sehe ich hier, sind die Prozentangaben abgezeichnet. Ja, so, das sind so um die 80%. Das heißt, um die 80% haben hier 10 mindestens und 10 und weniger Vulnerabilities. Und genauso geht das dann hier auch weiter. So, man sieht hier schon, dass die Latest-Varianten von Verified und Community schon eine gute Ecke besser sind als das historische Average. Was man allerdings auch noch sehen kann, ist, dass hier Library Latest bedeutend besser ist als alle anderen. Sind die Parents von Latest auch Latest? Das ist so eine Query. Da habe ich gedacht, ja komm, guckst du dir mal an. Wie aussagekräftig die ist, können wir gleich gerne in den Fragen noch diskutieren. Aber wir sehen, dass sowohl bei Library oder beziehungsweise dass bei Library die meisten Parents auch latest sind, beziehungsweise bedeutend mehr Parents latest sind als deren Kinder. Und bei Verified und Community ist das in etwa gleich. Ich will jetzt nicht sagen, schlecht oder gut. Man kann hier allerdings zwischen Library und Verified und Community, denke ich, ein bisschen kreuzreferenzieren. Mag natürlich hier eine gewisse Beeinflussung haben, dass eventuell auch Stable-Versionen nicht unbedingt latest sind. Das heißt, wenn ich hier irgendwie auf einen Debian stabil depende, ist das nicht unbedingt Debian latest. Aber ne, wir sind hier beim knapp Vierfachen. Ja, und was nehmen wir jetzt mit aus der ganzen Sache? Wenige Basen oder Basis-Images tragen die Verantwortung. 34% der Images sind Derivate, aber nur 3,3% sind die Basis. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Blast-Radius. Ne? Das heißt, wenn in den Basis-Images Vulnerabilities drin sind, streut das ziemlich nach hinten raus. Und da Docker die Eigenheit hat, Updates nicht Runtime, sondern nur Buildtime durchzuführen, muss man die Images aktiv neu bauen. Nur 0,9% der Rebuilds verbessern die Vulnerability-Situation. Das heißt, wir vertrauen relativ stark, so einfach als Community darauf, dass die Basis-Images schon grundsolide sind. Ich meine, da ist Alpine natürlich eine gute Variante, aber manchmal hat man auch einfach Applikationen, wo das vielleicht nicht so ist. Latest bedeutet nicht zwangsweise aktuell. 71% der Latest-Images haben dann auch am Ende kritische Vulnerabilities, beziehungsweise aktuell ist vielleicht auch ein bisschen scharf formuliert hier oben. 80-94% der Latest-Images haben selbst kein Latest-Parent. Je nachdem, wie man das dann liest. Verified ist tatsächlich statistisch nicht sonderlich viel sicherer als Community. Da habe ich noch ein paar andere Queries zugeschrieben und das statistisch ausgewertet. Das ist so gut wie äquivalent. Und ich finde, man sieht das hier auch an den Vulnerabilities relativ gut, dass da der Unterschied relativ gering ist. Und das heißt, vielleicht sollte man sich dann überlegen, ob man diesen Community versus Verified Tags die gleiche Aufmerksamkeit schenkt. Das heißt, wenn man jetzt da ein Verified sieht in Docker Hub, dann sollte man das Ganze auch erstmal nochmal genauso beachten, wie wenn man Community liest. Ja, was nehmen wir mit? Das sind jetzt sowohl hier rausgefallene Ideen, als auch generell einfach gute Ideen, wie man mit Docker umgehen sollte. Baut eure Images neu. Baut eure Images regelmäßig neu. Hat auch den netten Nebeneffekt, dass man so ein bisschen Releases mal öfter macht und das nimmt den Prozess so ein bisschen die Kritikalität. Lockt eure Images mit Hash im Produktivbetrieb. Baut am besten von Official weg, weil sind die wenigsten Vulnerabilities, falls das euer Fokus ist, oder sogar Distroless, falls ihr die Möglichkeit dazu habt, aber das werden wahrscheinlich eher die wenigen sein. Falls ihr Derivate betreibt, baut vielleicht auch mal eure Basis-Images öfter neu. Das ist mir nämlich auch schon öfter untergekommen, dass Leute selber Docker-Infrastruktur betreiben und von einem Basis-Image wegbauen, das Basis-Image aber schon ein Jahr oder zwei alt ist und eventuell auch kritische Vulnerabilities mit durchzieht. Und daher kommt auch der Scant in der CI vielleicht auch eure Images mal. Pflegt eure Docker-Ignore vernünftig. Das ist einfach nur eine allgemeine Sache. Ich habe zu oft mit irgendwelchen Docker-Files zu tun, die dann alles mit reinkopieren und dann habe ich riesen Images. Die Leute, die das dann am Ende betreiben und bauen, werden euch danken. Nutzt vielleicht User-Images, falls ihr da die Möglichkeit zu habt. Also nicht Root-Images, sondern wirklich User-Images. Und baut am besten nur einmal in der CI und nutzt das Artefakt dann öfter. Das habe ich auch schon öfter gesehen, dass so nicht gemacht wurde, sondern wurde einmal für den Test gebaut, dann wurde einmal dann für das Image gebaut und so weiter und so fort. Ja, liebe Grüße von meinem Corgi und Fragen.
Danke erstmal. Keine Frage, aber vielleicht eine Ergänzung. Du hattest schon gesagt, pinnt die Base-Image-Version vielleicht sogar den Hash. Macht das am besten auch mit den Tools, die ihr in dem Image installiert. Also alle Pakete, die da so reinkommen, wenn man da eine feste Version dran gepinnt hat, kann man da genauso ein Renovate oder Dependerbot oder was auch immer drüber laufen lassen. Und ihr macht dann auch neue Builds, wenn davon eine neue Version rauskommt. Danke.
An der Stelle habe ich sogar noch einen Fun-Fact. Tatsächlich, die Digests, die dann da hinten dran stehen, die Hashes, die referenzieren einzelne Architekturen unterschiedlich. Das heißt, wenn ich unter unterschiedlichen Architekturen baue, heißt das nicht unbedingt, dass das gleiche Image als Basis genommen wird, sondern ich habe unter Umständen zwei Images, die den gleichen Digest tragen, wenn ich Multi-Architektur-Images habe. Das hat mich schon mal gekriegt. Sonst noch eine Frage? Sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich recht herzlich.